Herr Schink, noch nie wurde in der Menschheitsgeschichte so viel fotografiert, noch nie war es leichter, ein gutes Foto zu machen mit einer Digitalkamera oder mit dem Handy. Und noch nie sind so viele Bilder in der Welt zirkuliert, seit man sie im Internet so einfach auf die Reise schicken kann. Diese Flut der digitalen Bilder, ist das jetzt eigentlich für einen Fotokünstler eine Art Horrorerlebnis oder ist das vielleicht sogar auch eine Inspiration?
Ich denke, man muss sich dazu verhalten. Ich würde es weder als Horrorvorstellung noch als wirkliche Inspiration bezeichnen, weil ich meine Themen eigentlich aus anderen Quellen heraus entwickle und natürlich aber auch registriere, wie stark sich die Wahrnehmung von fotografischen Bildern durch dieses Massenphänomen verändert hat. Also es ist ja nicht mehr nur so, dass die technischen Voraussetzungen nun jedermann zur Verfügung stehen, sondern es ist tatsächlich ein Massenmedium geworden, weil es keinerlei Materialvoraussetzungen mehr bedarf. Jeder hat das Smartphone, mit dem er ohnehin Fotos machen kann. Alle anderen Formen von technischen Gerätschaften sind auch enorm preiswert inzwischen zu haben. Also die Flut hat ihre ganz natürlichen marktwirtschaftlichen Ursachen.
Die Flut hat ihre marktwirtschaftlichen Ursachen, aber es gelingt doch verblüffend leicht, jetzt auch qualitativ hochwertige Fotos herzustellen.
Ja, sicherlich. Das ist ja auch der große Vorteil, dem ich aber nur bedingt folge, weil ich ja ohnehin in einer anderen Ebene sowohl meine technischen Voraussetzungen ansiedle, als auch die Ergebnisse meiner Arbeit sehen möchte. Also meine Bilder zirkulieren nicht in dem Sinne im Netz, dass ich soziale Medien bediene, sondern sie haben eine andere Zirkulation.
Welche Zirkulation ist das?
Das ist zum einen die Zirkulation über die Ausstellungen, sowohl in Institutionen als auch privaten Galerien und natürlich die eher traditionelle Form von Buchpublikationen, die mir immer noch sehr wichtig ist, weil gerade in der Buchpublikation die Dramaturgie der Bilder, wie ich sie angelegt sehen möchte, in der Regel am besten zur Geltung kommt.
Sie setzen immer noch auf das analoge Medium des Buches. Wie sieht es bei Ihnen aus? Setzen Sie noch auf das Medium der althergebrachten analogen Fotografie?
Ja, noch immer. Wobei ich daraus nicht wirklich eine Philosophie machen möchte, sondern es ist für mich eine Haltungsfrage. Das meine ich aber eher im neutralen Sinne. Für mich ist die Akzeptanz oder der Umgang mit dem Material, auch die Art und Weise, wie das Material auf das Licht reagiert, ein Rahmen, mit dem ich mich gerne auseinandersetze. Das Digitale würde für mich sicher eine Rolle spielen, wenn ich anders arbeiten würde, wenn ich jetzt mehr Auftragsarbeit machen würde oder wenn ich andere Themen hätte. Meine Fotografie findet nach wie vor mit Großformatkameras statt, also klassisch vom Stativ. Und insofern liegt mir das Arbeiten mit Film immer noch näher als das Arbeiten mit Pixeln.
Warum ist das so?
Weil ich doch eine Form von Ergebnis habe mit dem Film, mit dem Negativ, das ich natürlich dann auch nach den Regeln der Kunst umsetze in ein Bild. Aber es hat für mich zum einen etwas Disziplinierendes, dass ich eben nicht alles beliebig manipulieren könnte. Und zum anderen hat es auch eine beruhigende Variante, würde ich denken, dass ich mich auf wenige Bilder konzentrieren muss. Und das ist eine Arbeitsweise, die mir schlicht und einfach sehr liegt.
Es ist eine angenehme Arbeitsweise. Jetzt ist es interessant, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, so eine Art Retro-Fotografie zu machen, ganz leicht. Es gibt diese Retro-Apps, da kann man fotografieren schwarz-weiß wie in 30er Jahren, man kann fotografieren wie in 60er Jahren mit Polaroid und so weiter und so fort. Kann man denn noch überhaupt erkennen heutzutage, ob ein Foto wirklich analog hergestellt wurde oder geht das gar nicht, weil die digitalen Manipulationsmöglichkeiten so fantastisch sind?
Ich denke, es ist sehr schwer zu beurteilen. Es kommt sicher natürlich immer auf die technischen Voraussetzungen drauf an, aber im professionellen Bereich fällt die Unterscheidung zunehmend schwer. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, den Unterschied am Technologischen festzumachen.
Es geht nicht darum, die Unterschiede am Technologischen festzumachen. Das leuchtet unmittelbar ein. Bei künstlerischer Fotografie geht es natürlich immer darum, wie sich Themen niederschlagen in der Ästhetik, in der Darstellungsweise. Und Sie haben ja Ihren künstlerischen Durchbruch gehabt mit einem interessanten, spannenden fotografischen Langzeitprojekt. Sie haben es genannt, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Da haben Sie zwischen 1995 und 2003 in Ostdeutschland den gewaltigen Wandel dokumentiert, und zwar während dem Bau dieser Autobahnen und Trassen. Die Landschaft hat sich da komplett verändert durch den Ausbau dieser gigantischen Fahrwege, durch riesige Brückenpfeiler, durch neue Rastplätze. Was hat Sie denn an diesem Thema so fasziniert?
Zum einen eben genau diese Veränderung, der die Landschaft unterworfen war, in der ich größtenteils aufgewachsen bin.
Wo ist das?
Das war erstmal als Ausgangspunkt Thüringen, auch speziell die Landschaft des Thüringer Waldes, die mir sehr nah und sehr vertraut war und an der mir diese Veränderungen zuerst aufgefallen sind. Und erst allmählich hat sich dann über einen zweijährigen Prozess dieses Thema als eigenständige Langzeitsuche regelrecht entwickeln können. Für mich hat eine unglaubliche Ambivalenz damit hineingespielt. Es gibt Bilder, die die Faszination all dieser ambitionierten Ingenieurbauten für den Betrachter sichtbar machen, die auch bei mir natürlich vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Bildern, in denen durchaus ein melancholisches Grundgefühl mitschwingt, was eben auf das Registrieren dieser Veränderung zurückgeht, die ja nicht immer ausschließlich nur positiv besetzt ist.
Und das ist eben eine ganz, ganz eigenartige, ambivalente Stimmung auf diesen großformatigen Bildern. Sie haben es beschrieben, manchmal wirken diese Autobahnarchitekturen monumental, sie wirken grandios, manchmal aber auch bizarr in ihrer Brachialität. Zum anderen fühlt man sich aber auch an die Landschaftsmalerei erinnert, wo sich Natur und Kultur fügt zu einem Bild einer größeren Harmonie, zu einer Unendlichkeit. Ist denn dieser Effekt beabsichtigt?
Der Effekt ergibt sich schlicht und einfach aus dem eigenen Bildgedächtnis, das ja die Arbeit ganz entscheidend beeinflusst.
Welche Bilder haben Sie da beeinflusst?
Natürlich aus meiner Kindheit heraus, von Seiten meines Vaters, der Hochschullehrer war für Kunst und Kunstgeschichte und großer Freund der deutschen Romantik, gibt es das ganze Spektrum, das sich seit Kindheitstagen abgelagert hat im Bildgedächtnis. Es gibt die Dinge, die ich während des Studiums an der Hochschule in den Kunstgeschichtsvorlesungen erfahren habe, die auch eher auf die klassische Richtung ausgerichtet waren. Zum Beispiel das gesamte Spektrum der holländischen Landschaftsmalerei, das mich durchaus auch beeinflusst hat. Aber eben auch zeitgenössische fotografische Interpretationen, die mit dem Thema des Erhabenen in wieder gebrochener Form auch spielen.
Wer ist das zum Beispiel?
Es gibt Bilder von Stephen Shaw beispielsweise, die ich durchaus in diese Richtung einordnen würde oder frühere Vertreter wie Paul Strand beispielsweise oder auch Edward Weston, denen ja schon auch eine sehr, sehr reflektierte Grundhaltung zur allgemeinen Kunstgeschichte und zur Fotografiegeschichte im Speziellen eigen ist.
Paul Strand, Edward Weston war natürlich auch Künstler mit ganz, ganz großen formalen Gespür. Sie haben die Bilder regelrecht gebaut wie Architekturen. Jetzt ist es interessant, Sie sind eigentlich ein bildender Künstler, der mit der Kamera malt und auch mit diesen lichtempfindlichen Chemikalien. Die Frage, gibt es da so eine Analogie zum Maler, der mit Pinsel, Ölfarbe und Leinwand agiert oder ist Ihre Fotografie was völlig anderes?
Ich sehe ein ganz deutlichen Unterschied in dem Sinne, dass ich meine Bilder zwar auf der Mattscheibe komponiere, aber sie eben nicht, wie beispielsweise Friedrich, aus Versatzstücken zusammensetze. Da gibt es ja in der zeitgenössischen Fotokunst genug andere Herangehensweisen, die eigentlich eher aus diesem malerischen Duktus heraus arbeiten, die eben Arbeiten aus unterschiedlichen Bildern, Bildsegmenten, Bildfragmenten zusammenbauen und damit, glaube ich, eher in einer malerischen Tradition stehen als fast in einer fotografischen.
Jetzt ist es ja noch sehr, sehr spannend, dass in Ihren Aufnahmen, dass es da meistens gar keine Menschen gibt. Warum ist das so?
Weil es für mein Herangehen völlig ausreichend ist, wenn menschliche Aktivität sichtbar wird. Nicht im Sinne von momenthaftem und nicht im Sinne von anekdotischem, sondern wie bei den Verkehrsprojekten kulturellen Einflüssen auf Landschaft, die ja auch wieder ein kulturelles Konstrukt ist. Gerade bei dem Projekt geht es ja nicht um die Gegenüberstellung von Zivilisation und Natur, wie sehr häufig etwas verkürzt gesagt wird, sondern es geht eher um das Aufeinandertreffen von zwei unterschiedlichen Formen von Kulturlandschaft.
All dies ist Menschenwerk. In ihren Bildern treffen unterschiedliche Landschaftsauffassungen aufeinander. Man sieht eine geprägte bäuerliche Kulturlandschaft. Und dann gibt es die Landschaft der Moderne mit Autobahntrassen. Jetzt ist eine weitere Besonderheit bei den Landschaftsfotografien, dass es dort keine dramatischen Wolken zu sehen gibt, wie zum Beispiel bei der niederländischen Malerei. Es gibt keinen strahlenblauen Himmel zu sehen, wie bei vielen touristischen Fotos. Der Himmel ist bei ihnen meistens bedeckt. Es dominiert ein milchiges, helles Grau. Warum immer eigentlich dieser ziemlich nüchterne graue Himmel?
Ich selbst empfinde ihn vermutlich gar nicht als so nüchtern. Die Faszination dafür resultiert eigentlich aus der Betrachtung von sehr frühen Fotos des 19. Jahrhunderts, wo es aus bestimmten technischen Gründen dem Film nicht wirklich möglich war, Wolkenperspektiven darzustellen und wo auf den meisten Aufnahmen der frühen Fotopioniere der Himmel auch sehr gleichmäßig, selbst bei Sonnenschein, wirkt und regelrecht fahl. Und genau diese Stimmung hat mich immer unglaublich fasziniert. Und diese Stimmung habe ich auch versucht, in meinen Bildern wieder umzusetzen, weil sie eben das völlig undramatische betont und auf die Art und Weise die Objekte selber aus meiner Sicht viel stärker und viel deutlicher hervortreten.
Sie ziehen also einen weiten Bogen vom frühen 19. Jahrhundert bis zur weltberühmten Schule der Bechers aus Düsseldorf, die alle fasziniert waren von diesem bedeckten, eher milchig-grauen Himmel. Jetzt die Frage, gibt es denn überhaupt noch einen unschuldigen Blick im 21. Jahrhundert auf den Himmel? Kann man den Himmel noch neu entdecken?
Es gibt einen Künstler, den die vermeintliche Unschuld des Himmels schön demaskiert hat. Der kommt aus einem sehr dezidiert politischen Hintergrund. Das ist der Amerikaner Trevor Paglen, der im Zusammenhang mit der Snowden-Affäre bekannt geworden ist, auch als Kameramann für den Dokumentarfilm Citizen Four, und der im Grunde genommen aus einer Aktivistenszene in die Kunstszene, will nicht sagen gewechselt ist, aber dort jetzt auch entsprechende Aufmerksamkeit berechtigterweise verdient. Er hat Himmelsaufnahmen gemacht, die mit technischen Bezeichnungen von Drohnen betitelt sind und die man aber im Grunde so gut wie überhaupt nicht sieht. Und das war für mich eine faszinierende Arbeit, weil er mit ganz klassischen Mitteln an dieses Thema herangeht und allein durch den Titel das Ganze in die unmittelbare Gegenwart katapultiert, könnte man sagen.
Ihr Projekt über die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit hat Sie bekannt gemacht. Das waren in der Regel großformatige Farbfotografien, doch sie experimentieren auch mit analoger Schwarz-Weiß-Fotografie. Und da ist ihnen durch viel Experimentieren eine Art Husarenstreich gelungen in der Fotografiegeschichte. Dafür haben sie auch einen der wichtigsten Fotografiepreise der Welt bekommen. Das preisgekrönte Projekt, es hieß One Hour. Und da haben sie Fotos gemacht, die sehr futuristisch aussehen. Auf der einen Seite sieht man schwarz-weiße Landschaftsaufnahmen, die sehen durchaus romantisch aus. Mit wilden Felsen, Bergen oder Meeren. Doch durch jedes Foto schwebt auf einmal ein dicker, schwarzer Balken. Dieser schwarze Balken sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Wie ist denn dieser Effekt zustande gekommen?
Der Effekt resultiert aus der Langzeitbelichtung, die ich für diese Aufnahmen angewandt habe. Und zwar jede Aufnahme ist über exakt eine Stunde geschehen. Und der schwarze Balken ist das Resultat des scheinbaren Verlaufs der Sonnenbahn in genau dieser einen Stunde. Und die Tatsache, dass diese Sonnenbahn nicht weiß, sondern schwarz dargestellt wird, geht zurück auf einen Umkehreffekt, die sogenannte echte Solarisation. Und dieser Effekt ist simpel ausgedrückt die Umkehrung der Tonwerte durch extreme Überbelichtung. Das allerdings nur stattfindet genau an der Stelle, wo die Lichtquelle, in dem Falle eben die Sonne, auf dem Film abgebildet worden ist. Der Rest der Landschaft wird zwar sehr diffus dargestellt, ist aber noch in den richtigen Tonwerten zu erkennen. Diese Kombination macht für mich den Reiz dieser ganzen Serie aus. Die Idee für diese Serie geht schon auf die Überlegung zurück, ob mit den klassischen Mitteln der Fotografie im 21. Jahrhundert etwas gemacht werden kann, was in der Form noch nicht existiert hat. Und sie geht natürlich aus von den beiden Grundelementen der Fotografie, von Zeit und Licht. Und insofern war die Überlegung, ob es möglich sein würde, diese beiden Dinge miteinander zu kombinieren in einer Form, die ungewöhnlich und durchaus rätselhaft für den Betrachter ist, nämlich Bewegung darzustellen, die als Bewegung erst einmal nicht unbedingt wahrgenommen wird, und Licht darzustellen, was auch als solches, nämlich als Lichtquelle, ebenfalls nicht unbedingt wahrgenommen wird auf den ersten Blick. Das bringt eine gewisse Hürde mit sich für den Betrachter, der sich aufgefordert fühlen muss, dem auf den Grund zu gehen. Und meine Hoffnung besteht darin, dass es diesen Impuls für die meisten Betrachter tatsächlich auch gibt.
Von diesen Bildern geht eine unheimliche Faszination aus. Man fragt sich sofort, was passiert hier, und kann dann erfahren, wenn man sich damit beschäftigt, dass die Wanderung der Sonne eben als schwarzer Balken erscheint. Der wird umgeben von einer gleißend weißen Corona, Sie haben erwähnt, das heißt in der Fachsprache Solarisation. Wie haben Sie es denn als Erste in der ganzen Fotografiegeschichte geschafft, diesen schwarzen Balken auch in dieser Schwärze sichtbar zu machen?
Der Effekt der Solarisation ist natürlich in der Fotografiegeschichte bekannt. Er ist sehr häufig aufgetreten im 19. Jahrhundert, weil aufgrund der Filmtechnologie dieser eigentliche Fehler öfter aufgetreten ist. Und man hat ihn versucht auszumerzen, was durch die neue Filmtechnologie ja auch weitgehend gelungen ist. Insofern war es für mich schwierig, einen Film zu finden, der auf einer weniger ausgeklügelten Technologie basiert und eben gerade dadurch diesen Effekt noch hat, dieses tiefschwarze Umkehren auf Grund einer Überbelichtung.
Dieser primitive Film in Anführungszeichen stammt aus Kroatien. Wie haben Sie es denn geschafft, sich diesen Film überhaupt zu besorgen?
Also er wurde, glaube ich, damals in Kroatien hergestellt von einer kleinen Firma, die sich als Nischenanbieter etabliert hatte für spezielle fotografische Bedürfnisse. Und ich habe ihn schlicht durch Ausprobieren aller Materialien, die am Markt zu haben waren, entdeckt.
Das war ein glücklicher Zufall, dass Sie diesen Film aus Kroatien gefunden haben, um eben diese rätselhaften Bilder zu schaffen. Was waren denn die spektakulärsten Orte auf diesem Erdball, wo diese Bilder entstanden sind?
Landschaftlich gesehen war es sicherlich die algerische Wüste oder auch bestimmte Stellen an der Küste von Neuseeland. Aber im Grunde genommen geht es bei dieser Serie weniger um die Landschaft als solche. Deswegen sind auch die Orte niemals konkret bezeichnet. Sie sind mit der präzisesten Bezeichnung versehen, die man eigentlich einem Ort geben kann, nämlich mit den genauen Koordinaten. Aber das Entscheidende für mich dabei war, eben keine Ortsnamen zu geben, die sehr häufig bildliche Assoziationen hervorrufen, sondern auch einen eher abstrakten Begriff des Ortes zu benennen. Und insofern sind die Landschaften Kulissen für das, was sich dort abspielt, für die Lichtspur, die die Sonne auf dem Film hinterlässt.
Es sind Kulissen, dennoch bin ich neugierig. Sie hatten erwähnt, die Wüste Algeriens, die Gestade Neuseelands. Wo waren Sie noch?
Ich war unter anderem auf Spitzbergen, in Namibia, in Argentinien, in Dubai, Oman, Indonesien, an einer ganzen Reihe von weiteren Orten, Kalifornien. Es ging darum, ein Netz von Orten quasi über den Globus zu legen, das nicht nur rein zufällig ausgewählt war, sondern auch nach bestimmten Kriterien. Beispielsweise wollte ich gerne Aufnahmen haben von Orten, die auf den Wendekreisen liegen, möglichst zum Tag der Sonnenwende. Ich wollte Aufnahmen haben an oder auf der Datumsgrenze, möglichst nahe am Äquator, an den südlichsten und nördlichsten Punkten der Erde, die ich ohne die Ausrüstung einer großen Expedition erreichen konnte. All diese Kriterien waren für mich im Laufe der Arbeit an dem Projekt dann immer wichtiger. Sie sind an den Bildern selber natürlich nicht ablesbar, aber hier ist auch das Buch wiederum für mich ein ganz entscheidendes Element der Vermittlung dieses Projektes. Anhand des Buches kann man all das nachvollziehen. Sowohl meine Reisen kann man auf einer Weltkarte nachvollziehen und man kann anhand der geografischen Koordinaten, wenn man sie bei Google Earth beispielsweise eingibt, genau meinen Standort herausfinden. Was ich auch wieder ein unglaublich faszinierendes Moment finde, quasi aus dem Himmel plötzlich ganz konkret an den Ort sich zu zoomen, auf dem ich gestanden habe und der Sonne bei ihrer Arbeit zugeschaut habe, sozusagen.
Was haben Sie denn gemacht, während Sie eine Stunde lang neben Ihrer Kamera gesessen haben?
Am Anfang habe ich sehr häufig noch gelesen und dann aber eigentlich festgestellt, dass diese Augenblicke, diese Stunde neben der Kamera zu verbringen und genau die Landschaft anzuschauen, vor der sich dieses Schauspiel bewegt, ein unglaublicher Genuss war und eine intensive Erfahrung, wie ich sie in der anderen Form der Fotografie, die ja eher doch momentbezogen ist, selbst wenn sie keinen unmittelbaren Augenblick darstellt, auch noch nicht erlebt habe.
Also es war so eine Entdeckung der Langsamkeit, Entdeckung des Wartens, war eine Schärfung der Wahrnehmung. Jetzt ist es ja spannend, Ihre Fotografien sind ja immer höchst raffinierte Konstruktionen und sie sind auch Abstraktionen der Wirklichkeit, wir haben es gerade beschrieben. Da unterscheiden Sie sich grundlegend von der sozialdokumentarisch geprägten Fotografie, wie sie gelehrt wurde, zum Beispiel an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, zum Beispiel in den 1980er Jahren von solchen Meistern wie Evelyn Richter oder Arno Fischer. Die waren gewissermaßen mitten im Leben ihren Bildern auf der Spur. Es ging ihnen wie dem großen Vorbild Henri Cartier-Bresson um den L'instant décisif, zu Deutsch also um den entscheidenden Augenblick. Im entscheidenden Augenblick fängt man den Kern einer Szene ein, zum Beispiel wenn jemand über eine Pfütze springt und man dann den Schatten sieht, die Spiegelung sieht in dieser Pfütze. Wie ist es denn bei Ihnen? Was ist für Sie der entscheidende Moment, wenn ein Motiv zu einem Bild wird?
Eben genau der. Und ich behaupte ja, dass das eine Missinterpretation war der Cartier-Bresson'schen Aussage. Ich würde mich dazu hinreißen lassen zu sagen, der entscheidende Moment ist eben nicht der des Auslösens der Kamera, sondern der entscheidende Moment ist der des Erkennens des Bildes. Der Unterschied liegt für mich darin, dass diese beiden Momente, das Auslösen und das Erkennen, bei Fotografen wie Bresson so gut wie in den gleichen Moment fallen. Meiner Ansicht nach können diese beiden Momente aber durchaus beispielsweise 3 Wochen auseinanderliegen, indem ich ein Bild erkenne und dann aufgrund der Tatsache, dass die Konditionen für die Aufnahme nicht gegeben sind, irgendwann zurückkehre und dieses Bild mache. Und insofern würde ich behaupten, dass der entscheidende Moment der ist, in dem Kopf und Bauch gleichzeitig signalisieren, dass dies ein gutes Bild werden wird.
Die Erfindung des Lichts oder wie man die Zeit fotografieren kann, so heißt die Überschrift über unserem Gespräch. Sie haben Auskunft gegeben über die verschiedenen Arten, wie Sie die Zeit im Medium der Fotografie festhalten, wie Sie die Landschaft und die Spuren des Menschen bildnerisch erkunden, wie wichtig das Licht für Sie ist als grundlegendes Medium Ihrer Fotografie. Und jetzt möchte ich zum Schluss zum Thema des Anfangs zurückkommen, die Fotografie in Zeiten der Bilderflut. Was ist Ihre Prognose? Wie werden wir in 10, 20, 30 Jahren auf dieses mittlerweile dann auch klassische Medium blicken?
Das kann ich genauso wenig voraussagen wie viele meiner Kollegen, egal ob sie jetzt analog oder digital arbeiten. Ich stelle nur eine Veränderung in der Wahrnehmung von Fotografie fest, die ich manchmal durchaus bedauere, weil gerade bei dem Ein-Stunden-Projekt es sehr häufig vorkommt, dass davon ausgegangen wird, dass diese Aufnahmen, dass diese Bilder von vornherein digital manipuliert worden sind. Das ist für mich eigentlich der Wermutstropfen des Einzugs des Digitalen in die Fotografie, dass das Spektrum von Interpretationsmöglichkeiten durch den normalen Betrachter vielleicht sogar eingeschränkt wird, wenn eben nicht mehr die Frage steht, wie könnte das gemacht sein, sondern wenn von vornherein davon ausgegangen wird, es ist digital manipuliert.
Glauben Sie, dass in 50 Jahren überhaupt noch jemand weiß, was analoge Fotografie ist?
Das hoffe ich zumindest, aber sicher wäre ich mir da nicht.
Herr Schenk, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.